Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Das ist das Rabe Info vom Freitag, den 17. April. Herzlich willkommen. Wir starten die heutige Sendung mit einem Ausblick auf die südamerikanische Politik. In Peru finden Präsidentschaftswahlen statt. Im ersten Wahlgang hat sich niemand durchgesetzt. Alles deutet aber auf einen Rechtsruck.
Wer täglich Angst hat, erpresst zu werden, sucht vielleicht einfache Lösungen. Die kommen bei dieser Wahl von rechts, mit dem Versprechen einer harten Hand.
Im zweiten Teil der Sendung kommen wir dann wieder zurück in den Kanton Bern. Es locken nämlich gleich zwei kulturelle Neuheiten an diesem Wochenende. Das Berner Münster öffnet den Gewölbesaal des Turms für Kulturveranstaltungen.
Das Spezielle, dass man hier hochkommen kann, ist ja wirklich, dass man einen Raum sieht, der so präsent in Bern sichtbar ist, von außen, aber von innen kaum jemand sieht.
Wir haben uns den neuen Kulturraum von Sabina Bisaccia zeigen lassen. Sie ist Eventmanagerin beim Berner Münster und die Person mit dem wohl schönsten Büro der Stadt. Und dann am Schluss der Sendung schauen wir nach Biel. Wie klingt unsere Welt und was machen diese Klänge mit uns? Diesen Fragen widmet sich das Audible Perspectives, das erste Festival für akustische Ökologie der Schweiz.
Ja, Audible Perspectives, da sind wir ja schon wieder beim Thema Wahrnehmung. Denn wir hören alle anders, auch wenn wir eigentlich vielleicht das ganz Gleiche hören. Für die einen mag ein Geräusch nervig sein, für die anderen sogar schön. Daher die Perspektiven, die Hörbaren und halt jetzt der Titel unseres Festivals.
So der Kulturvermittler Nick Fischer. Einblicke in das Programm des Festivals ganz am Ende des heutigen Infos. Am Mikrofon durch die Sendung begleitet heute Sarah Heinzmann. Schön, dass ihr uns zuhört.
Rabe Info.
Soweit der Überblick über die heutige Sendung. Wir kommen nun zuerst zu den Nachrichten des Tages. Um Mitternacht Ortszeit hat in Libanon ein Waffenstillstand begonnen. Israel soll jedoch bereits dagegen verstoßen haben. Die Details Noah Biu.
Wie unter anderem die Nachrichtenagentur Reuters schreibt, berichtet die libanesische Armee von mehreren Aggressionen seitens Israel, darunter die Bombardierung von mehreren Dörfern im Süden Libanons. Dies wenige Stunden nach Inkrafttreten der Waffenruhe. Die israelische Armee hat sich dazu nicht geäußert. Die Waffenruhe dauert 10 Tage und betrifft nur die Luftschläge. Israel stationiert weiterhin Truppen im Süden Libanons. Während der 10-tägigen Waffenruhe wollen die Vertretungen von Israel und Libanon weiter verhandeln.
Wir bleiben gleich im Libanon.
Tausende Vertriebene versuchen derzeit wieder in den Süden des Landes zurückzukehren. Das berichtet die libanesische Tageszeitung L'Orient Le Jour. Der Weg in den Süden des Libanons ist derzeit schwierig. Mehrere Brücken über den Litani-Fluss sind ganz oder teilweise zerstört. Die libanesischen Behörden haben einige der Brücken teilweise wieder geöffnet. Die Armee arbeitet daran, sie wieder ganz öffnen zu können. Sowohl die libanesische wie auch die israelische Armee warnen jedoch davor, derzeit in den Südlibanon zurückzukehren. Die libanesische Vereinigung der Bewohner der südlichen Grenzorte bedauert in einer Erklärung, dass keine kurzfristige Lösung in Sicht ist.
Das Vereinigte Königreich und Frankreich richten ein Gipfeltreffen aus, um die Wiedereröffnung der Straße von Hormuz zu diskutieren.
Am Treffen sollen rund 40 Länder teilnehmen, wie der britische Guardian schreibt. Iran und die USA sind nicht Teil der Gespräche. Iran hat die Meerenge geschlossen als Reaktion auf die Bombardierung durch die USA. Seit dieser Woche blockieren die USA zudem allen Verkehr in und aus iranischen Häfen.
Die Militärjunta in Burkina Faso hat über 100 zivilgesellschaftliche Organisationen aufgelöst.
Ein großer Teil der Organisationen ist im Bereich der Menschenrechte tätig, wie der Fernsehsender Africa News berichtet. Die Militärregierung unter Ibrahim Traoré wendet damit ein Gesetz an, das sie im vergangenen Sommer in Kraft gesetzt hat. BeobachterInnen zufolge entspricht dies einem Muster, Freiheiten der Zivilbevölkerung in Burkina Faso einzuschränken.
In die Schweiz. SyrierInnen, die Asyl beantragen, dürfen wieder mit einem Entscheid rechnen.
Das Staatssekretariat für Migration SEM behandelt wieder Gesuche aus Syrien, das gibt das SEM heute bekannt. Die Behörde hat ihre Asylpraxis aktualisiert bei Gesuchen aus Syrien. Das SEM hat dafür die Lage eng beobachtet und eine Fact-Finding-Mission in Syrien und Libanon durchgeführt, wie das Staatssekretariat schreibt. Das SEM geht davon aus, dass nicht in allen Regionen Syriens eine Situation allgemeiner Gewalt herrscht. Wegweisungen wird die Schweiz aber wohl nur wenige durchführen, dafür sei die Sicherheitslage zu volatil und die humanitäre Situation zu schwierig, so das SEM. Derzeit sind die Gesuche von über 800 SyrerInnen hängig. Das SEM wird ab dem 1. Mai wieder darüber entscheiden.
Das Bundesamt für Gesundheit veröffentlicht die ungeschwärzten Verträge mit den Herstellerfirmen der Covid-Impfstoffe.
Insgesamt hat die Schweiz $1 Milliarde bezahlt für die Impfstoffe, das berichtet SRF. Das Bundesamt für Gesundheit musste die ungeschwärzten Verträge veröffentlichen, weil es das Bundesverwaltungsgericht so entschieden hat. Die Beschwerdeführenden hatten auf Basis des Öffentlichkeitsgesetzes Einsicht in die vom BAG und der Armeeapotheke geschlossenen Verträge für die Covid-Impfstoffe gefordert.
Und zum Schluss noch ein Blick in den Kanton Bern. Der Archäologische Dienst des Kantons publiziert neue Erkenntnisse zum Fund in Biel als Buch.
Wie der Kanton schreibt, handelt es sich um ein besonders spektakuläres Beispiel einer Seeufersiedlung aus der Jungsteinzeit. WissenschaftlerInnen konnten die Bauhölzer analysieren und so den Dorfplan rekonstruieren. Die Überreste des Dorfes traten zutage auf der Baustelle für den neuen Campus der Berner Fachhochschule in Biel.
Und noch eine Meldung aus der Medienwelt. Die NZZ und der Blick werden neu in Bern gedruckt.
Das verkündet der Tamedia-Chefin Jessica Peppel-Schulz gestern anlässlich der Einweihung eines neuen Teils im Druckzentrum Bern, wie die Berner Zeitung berichtet. Die Tamedia hat ihr Druckzentrum am Berner Zentweg ausgebaut. Der Konzern will nämlich alle seine Zeitungen in Bern drucken. Nun kommen auch Zeitungen anderer Medienhäuser dazu. Durch den Ausbau entstehen 20 neue Vollzeitstellen. Tamedia schließt auf Ende Jahr hingegen ihr Druckzentrum in Zürich.
Das waren die Nachrichten des Tages mit Redaktionsschluss um 10.45 Uhr, verantwortlich Noah Bium. Damit zum Schluss noch ein Blick auf das Wetter. Das Wochenende wird durchmischt. Sonne und Wolken bei 22 Grad am Samstag. Sonne, Regen und Wolken am Sonntag bei kühleren 18 Grad.
Rabe Info.
Der Rechtsruck macht auch vor Peru keinen Halt. Letzten Sonntag hat der Andenstaat gewählt, einen neuen Kongress und in einer ersten Runde ein neues Staatsoberhaupt. In der ersten Runde der Präsidentschaftswahlen hat aber niemand über 20 Prozentpunkte erreicht. Auch im Senat und im Abgeordnetenhaus scheinen die Mehrheitsverhältnisse unklar. Unsere KollegInnen von Radio Onda sprechen mit dem Journalisten Steffen Heinzelmann.
Steffen, am 12. April waren Wahlen in Peru. Das Land hat ja viele chaotische Jahre hinter sich. Kannst du mal die Ausgangslage vor den Wahlen zusammenfassen?
Peru steckt in einer tiefen politischen Krise. In den vergangenen 10 Jahren hat das Land 9 verschiedene PräsidentInnen erlebt. Allein im letzten halben Jahr waren es 3. 5 ehemalige Staatschefs wurden zu Gefängnisstrafen verurteilt und ein weiterer erschoss sich bei seiner Festnahme. Gegen mehr als die Hälfte der Kongressabgeordneten ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen Korruption. Wir blicken ja meistens auf die Präsidentschaftswahl, aber das eigentliche Machtzentrum in Peru ist längst nicht mehr das Präsidentenamt, sondern der Kongress. Eine parteiübergreifende Koalition von ultra-rechts bis nach links hat da systematisch Justiz, Verfassungsgericht und Kontrollbehörden unter ihre Kontrolle gebracht. Unbequeme PräsidentInnen werden dann blockiert oder per Amtsenthebungsverfahren entfernt. Das geht in Peru relativ einfach mit dem Verfassungsartikel der dauerhaften moralischen Unfähigkeit. Und dann ist da noch die hohe Kriminalität, verbunden mit extremer Gewalt. Besonders schlimm sind die Schutzgelderpressungen. Die gehen so weit, dass BusfahrerInnen, BesitzerInnen vom Laden an der Ecke sogar Schulen erpresst werden. Kurz gesagt, Peru wählte aus einer Position der großen Frustration und Erschöpfung heraus.
Es gab Pannen und Unstimmigkeiten während der Wahl, weshalb einige Wahllokale bis in den Montag hinein geöffnet waren. Deswegen haben wir bislang auch noch unvollständige Ergebnisse und können noch nicht sagen, wer bei den Präsidentschaftswahlen vorne liegt. Relativ klar ist, dass es Keiko Fujimori in die Stichwahl schaffen wird. Die Tochter des langjährigen Präsidenten in den 90er Jahren, Alberto Fujimori, steht wie ihr Vater weit rechts, Politik der harten Hand, Strafverschärfungen etc. Mit wem sie es in der Stichwahl zu tun haben wird, wissen wir noch nicht. Deswegen lassen wir das an dieser Stelle mal beiseite. Aber was ist denn mit den linken und progressiven Kräften in Peru?
Bei den Wahlen in Peru hatten eigentlich immer linke oder sozialdemokratische Parteien gute Ergebnisse. Jetzt scheint es so, als hätte die Linke einen Teil ihrer traditionellen Basis verloren, gerade in ländlichen Regionen. Zudem verteilen sich die Stimmen der Linken auf mehrere progressive Kandidaten, was natürlich die Chancen eines jeden von ihnen verringert. Dazu kommt, Kriminalität und Gewalt sind für viele Menschen das alles bestimmende Thema. Wer täglich Angst hat, erpresst zu werden, sucht vielleicht einfache Lösungen und die kommen bei dieser Wahl von rechts, mit dem Versprechen einer harten Hand. Dazu tragen allerdings auch die rechten Medien in Peru bei. Traditionell progressive, linke Themen wie soziale Gerechtigkeit, Gesundheit, Arbeit und indigene Rechte, die kamen im Wahlkampf kaum vor. Dabei fehlt es in Peru eigentlich nicht an Bewegung auf der Straße. Soziale Organisationen, indigene Gruppen und Frauenbewegungen haben in den letzten Jahren immer wieder mobilisiert, zuletzt mit großen Protesten nach der Absetzung und Festnahme Pedro Castillos, gegen die der Staat hart regierte und bei denen 49 Menschen getötet wurden. Doch diese Kräfte wirken erschöpft, die Repression war brutal, die politischen Ergebnisse blieben aus.
Du hattest es auch schon erwähnt, in Peru bedeuten Wahlen nicht unbedingt so viel, wenn Kongress gerne Präsidenten absetzt und die Senatoren und Abgeordneten gerne auch korrupt sind. Die Frage, unabhängig von dem Spektrum nun in der Stichwahl, wer es in die Stichwahl schafft, meine Frage ist, wohin steuert denn Peru jetzt?
Peru steuert in eine Stichwahl. Was danach droht, ist die Fortsetzung des gleichen Spiels. Eine Präsidentin oder ein Präsident, die vom Kongress blockiert oder abgesetzt werden. Eine Koalition, die weiter die staatlichen Institutionen unterhöhlt und eine Gesellschaft, die immer weniger Vertrauen in den Staat hat. Ein wirklicher Neuanfang in Peru würde eine neue Verfassung erfordern, denke ich. Die Linke und die sozialen Bewegungen fordern schon lange eine verfassungsgebende Versammlung. Denn die Konstitution von 1993, also noch aus der Fujimori-Ära, verankert neoliberale Regeln, schützt das Privateigentum über soziale Rechte und erkennt indigene Völker kaum an. Eine neue Verfassung wäre deshalb der eigentliche Systemwechsel, aber danach sieht es gerade nicht aus.
Steffen Heinzelmann haben wir gehört, das Interview geführt haben unsere KollegInnen von Radio Onda.
Radio Info. Kultur.
Wir nehmen euch jetzt wieder mit zurück nach Bern. Hoch oben über den Dächern der Stadt befindet sich ein ganz besonderer Raum, der Gewölbesaal des Münsterturms. Außer für ein paar Konzerte und Aperos wird dieser Raum derzeit wenig genutzt. Das soll sich ändern. Das Berner Münster will künftig regelmäßig Kulturveranstaltungen im Münsterturm organisieren und den Raum so für ein breites Publikum öffnen. Noah Pio hat sich den höchsten Kulturraum Berns gestern zeigen lassen.
Bei schönem Wetter lockt die Umgebung des Münsters viele Menschen an. Zum Kaffeetrinken auf der Münsterplattform, zum Verweilen auf einem der roten Stühle vor dem Münster oder zum Selfies machen mit dem Turm im Hintergrund. Und natürlich lockt auch der Münsterturm selbst. Der Ausblick von oben ist schließlich atemberaubend.
Den hat man nicht nur, wenn eitel Sonnenschein ist, sondern es ist immer schön hier oben, auch wenn es wirklich stürmt,
sagt Sabina Bisaccia. Sie ist Eventmanagerin im Münsterturm und wohl die Person mit dem höchsten Büro in Bern. Jeden Morgen erklimmt sie die 273 Stufen der eng nach links drehenden Wendeltreppe hoch. Wenn sie spricht, wird deutlich, wie sehr sie diesen Arbeitsort in luftigen Höhen mag. Diese Begeisterung will Sabina Bisaccia teilen. Sie sorgt dafür, dass es neu mehr Gründe gibt für diesen Aufstieg als bloß die Aussicht. Ab diesem Sonntag finden hoch oben im Münsterturm regelmäßig Kulturveranstaltungen statt. Fast zu oberst befindet sich der Kuppelraum. Dort, wo sich bis ins 19. Jahrhundert die Spitze des Turms befand, ehe das Münster seinen Helm erhielt.
Dieser wunderschöne Raum hier hat eine ganz lange Geschichte, die bis ins Mittelalter zurückreicht. Und lange Zeit wurde er als Estrich der Turmwohnung genutzt. Also einerseits wurde hier Wäsche gehängt, es wurde manchmal auch als Ort für eine Ziege genutzt, die hier gelebt hat.
Es ist ein runder Raum mit knarzenden Holzdielen. Das Sandsteingewölbe ist geschmückt mit Ornamenten und den Wappen der Berner Patrizierfamilien. Seit die Turmwohnung nicht mehr bewohnt ist, wurde der Raum für Aperos und einzelne Konzerte genutzt. Nun soll er mehr Leben erhalten.
Neu ist, dass es wirklich für ganz, ganz viele Menschen etwas anbietet, also von groß bis klein, von jung bis alt, dass das wirklich ein breites Angebot gibt. Möchte man zeichnen, möchte man seine innere Ruhe finden, den Sonnenuntergang beobachten, an einer Lesung teilnehmen und so in andere Welten abtauchen. Also da gibt es bis zu Diskussionen über Architektur und so weiter und so fort wirklich hoffentlich dann für sehr viele Geschmäcker etwas, das wir da anbieten können.
Den Auftakt macht eine Lesung diesen Sonntag. Tanja Miljanovic liest aus ihrem Buch »Wenn wir wieder Menschen sind«. Geplant sind außerdem bereits Märchenstunden für Kinder. Brigitte Hirsig erzählt dabei nicht nur existierende Geschichten, sondern sie erfindet neue und erweckt die Münsterfiguren zum Leben. Hoch über den Dächern der Stadt sollen die Menschen in diesem besonderen Raum zudem Ruhe finden können.
Wir haben einen Kreativretreat, wo man Schreibworkshops macht und auch ein bisschen zu sich selber finden kann, also wirklich diese innere Ruhe anzapfen kann, die sozusagen eigentlich die Schöpfung in der Erschöpfung finden kann.
Es fällt leicht, sich das vorzustellen. Die alten Mauern strahlen eine spezielle Ruhe aus und der Raum mit Blick über die Stadt bietet eine sonderbare Mischung aus Abgeschiedenheit und Verbundenheit. Angst, dass BesucherInnen abgeschreckt sein könnten vom langen Aufstieg, hat Sabina Bisaccia nicht.
Also das Spezielle, dass man hier hochkommen kann, ist ja wirklich, dass man einen Raum sieht, der so präsent in Bern sichtbar ist, von außen, aber von innen kaum jemand sieht. Das ist der Grund, dass man hier hochkommen kann und endlich hier teilhaben kann und diesen sehen kann. Das ist unglaublich speziell, dass das geht. Und natürlich öffnen wir nicht einfach nur die Türen, sondern wir bieten dann eben auch ein Programm an, dass es sich zusätzlich noch lohnt, dass man das sehen will.
Der Kuppelraum lädt jedenfalls bereits jetzt zum Verweilen ein.
Die erste Kulturveranstaltung im Münsterturm findet diesen Sonntag statt. Die Lesung von Tanja Miljanovic beginnt um 15 Uhr.
Radio-Info. Kultur.
Zum Schluss der Sendung gehen wir nach Biel und fragen, wie klingt unsere Welt und wie wirken diese Klänge auf uns? Was macht es, wenn wir bewusst zuhören? Das interdisziplinäre Forschungsfeld der akustischen Ökologie untersucht genau diese Beziehung zwischen Mensch und Klanglandschaft. Dieses Wochenende widmet sich ein ganzes Festival in Biel ganz der akustischen Ökologie. Wir wagen zum Schluss der Sendung einen Ausblick in das Programm. Zuerst lauschen wir in das Innere eines Gletschers, und zwar des Mordratsch-Gletschers, hier aufgezeichnet vom Klangkünstler Ludwig Berger.
So wie im Zwischenmenschlichen auch, kann Zuhören ja eine Form von Sorgen sein, also Sorge tragen, Care. Das reine Zuhören ist für mich eigentlich schon ein Akt der Sorge. Das heißt, selbst wenn ich jetzt nichts konkret für diesen Gletscher tun kann, einfach nur ihm dabei zuzuhören, wie er verschwindet, also Zeuge zu sein, hat für mich schon eine Bedeutung.
Ludwig Berger ist ein bekannter Name in der Welt der akustischen Ökologie. Morgen wird er über seine Arbeitsweise in Biel sprechen, am Audible Perspectives, dem ersten Festival zu akustischer Ökologie in der Schweiz. Nick Fischer ist Kulturvermittler und er hat das Festival mitorganisiert.
Als Kulturvermittler möchte ich das Thema halt einfach zugänglich machen für alle, auch ohne spezifische Vorbildung, weil die Wahrnehmung von Sounds auch etwas sehr Intuitives hat. Und ich glaube, dass mit Sounds Vorgänge in der Welt ziemlich einfach erfüllt werden können, also quasi mit dem Gefühl verstanden werden können.
Das Forschungsfeld der akustischen Ökologie beschäftigt sich mit der Beziehung zwischen dem Menschen und der klanglichen Umwelt. Die akustische Ökologie untersucht, wie natürliche, aber auch technische und soziale Klänge unsere Wahrnehmung, unser Verhalten und auch unser Wohlbefinden beeinflussen. Hierzulande ist die Swiss Society for Acoustic Ecology, kurz SSAE, eine zentrale Akteurin in diesem Bereich. Den Verein gibt es erst seit 4 Jahren und mit diesem Festival tritt der Verein nun erstmals an eine breite Öffentlichkeit. Nick Fischer ist im Vorstand des Vereins, genauso wie die Klangkünstlerin Florina Mia Häberli. Und auch Florina Mia Häberli ist beim Festival engagiert.
Als Verein für Klangökologie, the Swiss Society for Acoustic Ecology, vertreten wir die Meinung, dass dieses Thema zu oft noch im Hintergrund wahrgenommen wird und es daher wichtig ist, ein größeres Bewusstsein dafür zu schaffen. Gerade in Zeiten der Klimakrise ist es für mich auch als Klangkünstlerin umso mehr eine Motivation, mit einer Mischung von Forschung und Kunst auf unsere akustische Umwelt aufmerksam zu machen.
Audible Perspectives ist das erste Festival der Schweiz, das sich ganz und gar der akustischen Ökologie widmet. Dabei ist der Name Programm. Audible Perspectives heißt auf Deutsch so etwas wie hörbare Perspektiven. Es geht im Festival also nicht um objektive Standpunkte, sondern um subjektive Hörperspektiven.
Ja, Audible Perspectives, da sind wir ja schon wieder beim Thema Wahrnehmung. Denn wir hören alle anders, auch wenn wir eigentlich vielleicht das ganz Gleiche hören. Wir hören vielleicht das Gleiche, aber wir interpretieren die Geräusche anders oder wir gewichten sie anders. Für die einen mag ein Geräusch nervig sein, für die anderen sogar schön. Und das ist je nachdem, wie wir leben, wie wir aufgewachsen sind, woher wir sind, welche Erfahrungen in unserem Leben gemacht haben, sehr unterschiedlich. Daher die Perspektiven, die hörbaren und halt jetzt der Titel unseres Festivals.
Das Sehen ist nämlich der dominante Sinn der Gegenwart. Überall blenden uns Leuchtreklamen, Videos und Fotos entgegen und verlangen unsere volle Aufmerksamkeit. Das Festival will dabei nun den Fokus etwas mehr auf den Hörsinn leiten. Ein ganzes Wochenende lang wird sich Biel nun in eine klingende Erlebniswelt verwandeln. Mit Veranstaltungen an unterschiedlichen Orten in der Stadt, mit zahlreichen Installationen und am Sonntagmorgen gar mit einem Audiowalk durch die bekannte Taubenlochschlucht. Das Festival bringt dabei internationale Größen der akustischen Ökologie in die Schweiz, aber auch die lokale Szene ist vertreten. Das Festival richtet sich dabei an eine breite Öffentlichkeit, an alle, die mehr über Klänge und über Ökologie erfahren wollen oder einfach etwas Neues kennenlernen wollen, so Nick Fischer.
Der Samstag ist mehr was für den Verstand. Da haben wir verschiedene Vorträge von verschiedenen Fachleuten aus dem Themengebiet der akustischen Ökologie. Der Sonntag ist vielleicht mehr was für die Ohren einfach, fürs Herz. Da ist mehr das Genießen, das persönliche Erleben im Vordergrund mit verschiedenen Soundwalks in der nahen Taubenlochschlucht oder auch in der urbanen Zone von Biel. Und dann verschiedene Listening-Sessions, wo es wirklich darum geht, genau hinzuhören und Klänge zu analysieren und in einer Gruppe kollektiv wahrzunehmen.
Das Festival Audible Perspectives findet morgen Samstag und übermorgen Sonntag in Biel statt. Wir lauschen als letzten Akt des heutigen Infos nun erneut in das Programm von Audible Perspectives. Nick Fischer hat es bereits angedeutet. Am Samstagabend sind verschiedene KlangkünstlerInnen angemeldet für Konzerte am Audible Perspectives. Zu sehen ist unter anderem Julie Simoreau mit ihrem Werk Phonosynthesis, eine immersive Klangreise in einen Wald.
Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Damit sind wir nun am Ende angekommen vom Rabe Info am heutigen 17. April. Habt ihr nun Anregungen, Feedback oder Kritik zu dieser Sendung, dann schreibt uns doch eine Mail an inforedaktion@rabe.ch. Das nächste aktuelle Rabe Info gibt's dann am Montag wieder, wie immer um 11. Zum heutigen Info beigetragen hat nur Pio, am Mikrofon war Sarah Heinzmann.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.